Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, beziehungsweise zu hören, mitzubekommen, mitzuerleben, wie sich unsere Musik von Woche zu Woche ein wenig verbessert. Auch die Technik hier im Gottesdienstsaal, mir ist aufgefallen, die Kamera ist jetzt installiert und hier vorne ist auch ein bisschen mehr Platz. Also vielen Dank für eure Dienste im Technikdienst, im Musikdienst. Ich weiß, ihr arbeitet treu daran, Dinge zu verbessern, aber auch in den anderen Diensten in unserer Gemeinde. Ich bin einfach so dankbar, dass man das so miterleben kann. Kindergottesdienste, die fast wie Fernsehsendungen langsam sind. Das ist unglaublich. Also da ist ja Pusteblume gar nichts dagegen. Gibt's das heute noch? Kennt man das noch? Okay, ich habe mich datiert. Ja, ich möchte zu Beginn meiner heutigen Predigt euch ein wenig mit in die Weltgeschichte nehmen. Ein ganzes Stück zurück, 1000 Jahre, zu einem Appell von Papst Urban II. Mit seinem Appell verlieh der Papst auf der Synode von Clermont im Jahr 1095 den christlichen Rittern einen neuen Glanz. So bekamen die Ritter eine Aufgabe, die allgemein anerkannt wurde. Durch seinen Appell animiert wurden auch Adlige wie Fürsten, Grafen, Herzöge und auch Könige und Kaiser, sogar Kaiser, zu Rittern. Und plötzlich war es für den Hochadel auch keine Schande mehr, Seite an Seite mit rangniedrigeren Männern zu kämpfen, untergeordneten Menschen. Kreuzritter empfanden sich als Streiter Gottes für den Herrn Jesus Christus. Es gab oder gibt verschiedene Versionen der Rede von Urban II., die etwas unterschiedlich lauten. Eine begann mit einem Appell an das Volk der Franken, nur so nebenbei. Aber alle Chronisten stimmen überein, dass die begeisterte Volksmenge mit den Worten Deus lo vult antwortete, Gott will es. Nicht das Latein, das ich gelernt hatte, das ist eine spätere Form von Latein. Gott will es, Deus lo vult. Insgesamt gab es dann 9 offizielle Kreuzzüge über fast 303 Jahrhunderte. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Kreuzritter, dass die Kreuzfahrer völlig in der Überzeugung waren, dass sie Gottes Werk tun, dass sie für Gott handelten, für Jesus Christus. Und dennoch wissen wir, dass diese Kriege nichts mit der wahren Wahrheit der Bibel zu tun hatten, mit der wahren Botschaft, die Bibel lehrt. Eine Botschaft der Nächstenliebe, nicht der Schlachten. Aber sie waren überzeugt, da bin ich mir sicher. Sonst hätten sie ihr Leben nicht aufs Spiel gestellt. Sicherlich war da auch sehr viel machtpolitisch im Hintergrund, aber ich denke, der einzelne Kreuzfahrer, der Kreuzritter war völlig überzeugt, das Richtige zu tun und für Gott zu handeln. So wurde es ihm weitergegeben von der damaligen Kirche im frühen Mittelalter. Etwas ganz Ähnliches werden wir auch heute in der Predigt sehen. Ein ähnliches Verhalten, nämlich Gläubige, die meinten, richtig zu handeln. Aber auch das, was sie taten, hat nicht wirklich mit der wahren Botschaft der Bibel zu tun. Mit der heutigen Predigt beginne ich eine neue Serie. Eigentlich wollte ich ins Alte Testament gehen, aber jetzt beginnt gerade die Sommerzeit und dann kommen die Ferien und wir werden auch hier ein paar weniger sein. Und ich habe mir gedacht, also eine große Predigtserie jetzt zu beginnen, ist wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt. Deswegen schiebe ich eine kleinere Serie hier ein, die ich heute beginnen möchte. Und ich werde über den Galaterbrief predigen. Ich habe als Titel für diese Serie gewählt, zur Freiheit berufen. Zur Freiheit berufen. Ich hätte eine Reihe von Titeln wählen können, denn im Galaterbrief geht es um verschiedene wichtige Themen. Es geht um das Evangelium, ganz klar, kommt mehrfach vor, um Gnade und die Rechtfertigung durch Glauben. Ich möchte euch mal die Kernbotschaft weitergeben, in einem Satz möglichst, die Kernbotschaft des Galaterbriefes. Ich habe mal versucht, das zusammenzufassen und hier ist es. Wir sind aus Gnade errettet und sollen auch aus Gnade leben. Aus Gnade errettet und wir sollen auch aus Gnade leben, nicht aus dem Gesetz. Denn niemand kann das Gesetz halten. Die Botschaft des Galaterbriefes in einem Satz. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der mich diesmal ganz besonders angesprochen hat. Und zwar Paulus' Betonung unserer Freiheit. Dass wir frei sind durch die Gnade, die Freiheit unter der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das Wort frei kommt in verschiedenen Formen 11-mal vor in 9 verschiedenen Versen im gesamten Galaterbrief. Und so heißt es zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Geschwister, zur Freiheit berufen, daher nehme ich auch den Titel für meine Predigtserie. Ist das nicht wunderbar? Wir sind zur Freiheit berufen. Brüder, Geschwister, als Gläubige, berufen zur Freiheit. Ich denke, Freiheit ist etwas, das wir uns alle wünschen. Vielleicht kann der eine oder andere sich noch erinnern, wie das war damals mit der DDR, wie wir das so miterlebt haben oder vielleicht habt ihr sogar Verwandte dort und habt es enger miterlebt, wie das war, in der Unfreiheit zu leben oder auch aus anderen Situationen heraus. Wir haben gerade vorhin für Gläubige weltweit gebetet und haben an Nordkorea gedacht. Alles andere als Freiheit. Ich denke, der Herr hat uns diesen Wunsch nach Freiheit, dieses Sehnen nach Freiheit ins Herz gelegt. Freiheit, biblisch verstanden, ist meiner Ansicht nach, nach meinem Verständnis, Teil unserer Natur. Es spiegelt auch, die Freiheit spiegelt auch Gottes Wesen wider in uns. Gottes Wesen, das Imago Dei in uns. Es ist eine Eigenschaft Gottes, er ist frei. Wir sind nicht geschaffen für die Sklaverei oder Knechtschaft, wie die Bibel sagt. Es geht uns Menschen so, sogar die Tierwelt strebt nach Freiheit, weil sie Teil der Schöpfung ist. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir das Konzept der Freiheit nicht missbrauchen. Und Paulus ist da sehr, sehr deutlich, was das angeht. Er definiert sozusagen für uns, wie wir Freiheit verstehen sollen, biblisch gesehen. Freiheit im biblischen Sinne heißt nicht einfach zu tun und zu lassen, was ihr wollt, was wir wollen. Also dieses Tu, was du willst, ist nicht das, was die Bibel sagt. Ist nicht biblische Freiheit. Wir dürfen Freiheit nicht missbrauchen, die Freiheit, die Gott uns gibt, in der Errettung durch Gnade. Und wir sehen das in dem Vers, den wir gerade eben oder den ich gerade eben schon angefangen habe, euch vorzulesen. Wir wollen ihn weiterlesen und wir werden sehen, dass Paulus sofort, nachdem er sagt, wir sind zur Freiheit berufen, das Ganze auch gleich schon wieder qualifiziert und uns erklärt, was er damit meint, weil es so wichtig ist, dass wir es richtig verstehen. Ich habe euch den Vers mitgebracht, dass wir ihn hier vorne sehen. Paulus sagt in Galater 5, Vers 13, ich lese jetzt den ganzen Vers, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, Geschwister. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern, Achtung, stattdessen dient einander durch die Liebe. Wir sind frei. Wir sind zur Freiheit berufen mit dem Ziel, einander zu dienen in der Liebe. Die Liebe ist wieder die Motivation und die Grundlage für das alles. Die Liebe Gottes für uns, die ausgegossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, die dann überfließen kann aufeinander. Das haben wir schon oft gesagt und wir sehen es auch hier wieder. Die Liebe Gottes, um durch die Liebe Gottes, die wir erfahren als Kinder Gottes, weitergeben, die überfließen kann auf andere, auf unsere Geschwister. Und so dienen wir einander in der Liebe. Zu dieser Freiheit sind wir berufen. Nicht mehr zur Sklaverei, nicht mehr zur Knechtschaft, sondern zur Freiheit, einander zu lieben, einander zu dienen durch die Liebe. Wir werden in einer der nächsten Predigten nochmal zu diesem Vers kommen. Aber ich finde, diese Wahrheit, die sollen wir hier schon mal hören und verstehen, weil sie so wichtig ist, weil sie die Grundlage ist für das, was Paulus hier sagt. Und vielleicht noch ein anderer Hinweis, was wir auch immer wieder und die ganze Zeit auch in der heutigen Predigt im Kopf behalten sollen. Es ist so wichtig, Paulus spricht zu Gläubigen. Immer wieder im Kopf behalten, er spricht zu Gläubigen, nicht zu Ungläubigen. Ja? Zu Gläubigen, die Neigung haben, wieder zurück ins Gesetz zu gehen. In ihrer Nachfolge, die sind schon errettet. Wir werden sehr viel über die Errettung durch Gnade reden und auch hören, aber wir müssen verstehen, auch als Gläubige stehen wir in der Gefahr, die Gnade zu verlassen, so wie die Galater hier. Mehr über die Freiheit hat Paulus auch ein paar Verse vorher gesagt. Ich bin immer noch im Kapitel 5, also wir waren gerade bei Vers 13 und schaut mal, was er am Anfang des Kapitels sagt, in Vers 1. Hier heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das ist fast wie so ein Wortspiel. Er hat uns frei gemacht für die Freiheit. Richtig verstanden. Um einander zu dienen in der Liebe. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Vorausschau, was ist dieses Joch der Sklaverei, von dem er hier spricht? Das Gesetz. Das Gesetz, mit dem sie liebäugelten. Und noch mehr als das. Unsere Freiheit steht also eindeutig der Knechtschaft des Gesetzes gegenüber. Darum geht es. Wir sind also, wie gesagt, nicht frei, einfach zu tun und zu lassen, was wir wollen, sondern wir sind frei von der Knechtschaft des Gesetzes. Davon sind wir frei. Das ist unsere Freiheit. Und dadurch frei, einander zu lieben, habe ich eben schon gesagt, einander zu dienen durch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus. So wichtiger Punkt. Kommen wir aber jetzt zu Kapitel 1. Wir beginnen am Anfang. An diesem Brief von Paulus an die Galater ist etwas anders als sonst. Und die meisten von uns wissen das, den meisten von uns ist das bekannt. Ich sage es aber dennoch mal, in diesem Brief gibt es keinen Lob und kein Gebet für die Gläubigen. Also typischerweise lobt Paulus erstmal am Anfang. Gutes Prinzip, macht das ruhig, lobt erstmal. Ja, sagt, ihr betet für den anderen im Gespräch. Aber Paulus tut das hier nicht. Was war geschehen? Hat er seine Begrüßung vergessen, die sonst so typisch ist, soweit ich weiß, in allen anderen Briefen, die er geschrieben hat? Sind ihm seine Manieren abhanden gekommen? Ist er nicht mehr so geistlich? Ganz sicher nicht. Sondern Paulus steht kurz vor einem Kampf um die Wahrheit des Evangeliums. Denn falsche Lehrer hatten begonnen, ein anderes Evangelium zu predigen. Und das ist eine der größten Gefahren für eine Gemeinde und auch für diese Gemeinden. Diese falschen Prediger, die wir typischerweise als Judaisten bezeichnen, also diejenigen, die wieder versuchen, die Gläubigen zurückzuziehen zum Gesetz, Judaisten, hatten begonnen, eine Mischung aus Gnade und Gesetz zu predigen. Wobei uns klar sein muss, eine Mischung aus Gnade und Gesetz, das lässt sich nicht wirklich mischen. Und deswegen macht Paulus sich hier bereit, das wahre Evangelium zu predigen und zu verteidigen. Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden, Plural, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, Achtung, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Ihr Lieben, wenn Paulus, wenn in der Bibel etwas wiederholt ist, also fast wörtlich, dann ist das eine ganz klare Betonung, dann ist das ganz wichtig. So wie das Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, unseres Herrn Jesus Christus. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Ja, für wen sage ich diese Dinge? Für Menschen, um euch zu gefallen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Absolut deutliche Worte hier von Paulus. Und kein Lob, sondern direkt kommt er zur Sache, weil es so ernst ist. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Autorität hatte Paulus gegenüber den Galatern? Denn wenn du eine so harte Ermahnung bringst, dann brauchst du eine gute Grundlage, um das machen zu können, um gehört zu werden. Damit der andere nicht gleich komplett abschaltet und dich gar nicht mehr hört. Welche Basis hatte er mit den Galatern, um so etwas sagen zu können? Ich denke, er hat eine zweifache Grundlage. Das eine ist natürlich, er war Apostel des Herrn. Das war sein Amt. Vers 1, Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er war ein Apostel. Jesus Christus hatte ihn durch eine Offenbarung direkt in das Apostelamt berufen. Und er hatte natürlich auch noch eine besondere Stellung als Apostel der Heiden, Römer 11, Vers 13. Das ist eine, er war Apostel, er hatte dieses Amt. Und das andere ist, er hatte die Gemeinden in Galatien selbst gegründet. Und jetzt überlegen wir einfach mal, wir sind auch eine Gemeinde, die gegründet worden ist. Und dann überlegt euch mal, wenn unser Gemeindegründer jetzt in die Gemeinde kommt, und so, also Jeff, ja, wenn er kommt, wenn er aus Amerika zurückfliegt, in unsere Gemeinde kommt, am Sonntag hier steht und zu uns predigt und uns auf diese Art und Weise sehr, also Jeff würde das nie so machen, ja, wir wissen genau, wie sanftmütig er spricht, aber von der, also dennoch, im Ton sanft, aber in der Sache klar, Jeff, würde so eine Ermahnung uns gegenüberhalten und uns damit konfrontieren. Wie würden wir uns da fühlen? Wie würden wir das hören? Ich denke, wir würden es hören. Immerhin ist er Gründer unserer Gemeinde. Und er hat viele, viele Jahre hier den Dienst getan und Gottes Wort gepredigt. Und dieses Bild können wir uns einfach nehmen, vielleicht sogar noch mehr natürlich, denn es war immerhin Paulus, Paulus der Apostel, der diese Gemeinden gegründet hatte, der jetzt zu ihnen spricht auf diese Art und Weise. Wenn wir uns das vorstellen, vor Augen halten, dann verstehen wir, wie das hier gewesen sein muss für die Galater. Und was für eine harte Ermahnung sie erhalten. Warum? Weil es um alles ging. Um den Kern, um das Evangelium. Wir Wir müssen im Kopf behalten, Galatien ist keine Stadt, sondern Galatien ist eine Provinz, eine römische Provinz in der damaligen Zeit, in der heutigen Türkei. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Es ist immer gut, eine Karte zu sehen im Gottesdienst. Wer mag Karten im Gottesdienst? Einfach mal so, genau, ja, die meisten von uns. Sehr schön. Und die anderen von euch, die gerade nicht die Hand gehalten haben, also entweder habt ihr nicht zugehört oder ihr mögt Karten wirklich nicht. Oder vielleicht habt ihr euch nur nicht getraut. Also hier sehen wir, das ist die heutige Türkei und das ist so ungefähr das Gebiet von Galatien, ja, das ich wir hier unter der Lupe sehen. Mehrere Jahrhunderte vor Christi Geburt hatten sich dort interessanterweise keltische Stämme niedergelassen, keltische Stämme. In einer Quelle habe ich gelesen, sie kamen hauptsächlich aus den britischen Inseln und aus Irland. MacArthur sagt, es waren Franzosen, Gauloise, Franzosen, deswegen, also Gallier, daher der Name Galatien. Vielleicht war es beides. Also ich habe es beides gefunden. Und Gallier, auch das macht Sinn, oder? Galatien. Genau, zu den Gemeinden in Galatien gehörten die Gemeinden von Antiochia, Ikonium, Lystra und Derbe. Die sind uns alle bekannt, nicht wahr? Aus Gottes Wort, aus der Apostelgeschichte. Alle diese Gemeinden waren von Paulus gegründet worden. Paulus besaß also eine zweifache Autorität gegenüber den Galatern. Paulus fühlte sich immer sehr verantwortlich, hatte diese große Verantwortung gegenüber den Menschen, gegenüber den Gläubigen, die er zum Glauben geführt hatte, gegenüber Neubekehrten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du schon mal jemanden zum Glauben geführt? Und wenn ja, wie empfindest du gegenüber dieser Person? Empfindest du das auch so? Also ich würde sagen, schon. Also man möchte sehen, dass jemand, der zum Glauben gekommen ist, wo man Werkzeug sein durfte. Ich muss die Ehre gehört dem Herrn, ja. Aber er gebraucht uns ja, Menschen zum Glauben zu führen. Und wenn du das getan hast, dann weißt du, wie das ist. Du möchtest, dass dieser Mensch, dieser Gläubige, dieser Bruder, diese Schwester im Herrn weiter im Glauben wächst, gut vorankommt, sich entwickelt. Du hast Sorge um diese Person. Und wie viel mehr war die Sorge von Paulus für die Neubekehrten in diesen Gemeinden, die er gegründet hatte. Auch hier sollten wir vielleicht wieder Jeff fragen. Vielleicht soll er uns mal ein Interview geben und dann zeigen wir ein Video hier. So wie letztens in der Abschlussfeier vom TTZ. Paulus wollte diese Neubekehrten nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Vor allem was die Lehre angeht, was ihre Entwicklung im Glauben angeht. Also als er dann erfuhr, dass falsche Lehrer in diese Gemeinden gekommen waren und den Neubekehrten ein anderes Evangelium, eigentlich ein falsches Evangelium predigten, da machte er sich bereit zur Verteidigung dieses Evangeliums. Das war eins seiner obersten Ziele, das Evangelium von Jesus Christus, das wahre Evangelium, zu predigen und zu verteidigen. Und aus diesem Grund stellte er natürlich auch gleich von Anfang an klar, was dieses Evangelium ist. Er wiederholt es jetzt vielleicht mit anderen Worten, als wir das unbedingt tun würden, aber er deutet es an und an anderer Stelle sagt er es so, wie wir das typischerweise sagen. Ich lese mal vor, hier in Vers 3. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Gestorben am Kreuz, er hat sich für unsere Sünden hingegeben, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. An anderer Stelle sagt er es so. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist das Evangelium, das Paulus predigt. Jesus ist gestorben, begraben, wieder auferstanden und durch ihn erhalten wir die Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben. Das ist das Evangelium, das Paulus predigt und verteidigt, und das ist genau das, was auch wir predigen in unserer Gemeinde, was wir verkündigen als Botschafter an Christi Stadt. Und genau so rufen wir alle Menschen auf, die diese Entscheidung für Jesus Christus noch nicht getroffen haben. Lass dich erretten. Komm zu Jesus Christus. Lade Jesus Christus ein in dein Leben und erhalte dadurch die Vergebung deiner Sünde und ewiges Leben. Genau dasselbe Evangelium, genau dieselbe Botschaft. Und genau dieses Evangelium, das wahre Evangelium, wurde hier angegriffen. Einige seiner Bekehrten hatten sich bereits von ihrem geistlichen Vater, von Paulus, abgewandt und begannen, den falschen Lehrern zu folgen. Die fügten dem Evangelium etwas hinzu, nämlich in diesem Fall Gesetze des Alten Testaments. Und somit, wie ich gesagt habe, vermischten sie Gnade und Werke. Aber jede Botschaft, die dem Evangelium auch nur ein winziges Detail hinzufügt, egal was es ist, ist ein falsches Evangelium. Ganz klar. Und übrigens, wie erkennt man eine Fälschung? Wie erkennt man Falschgeld? Ich habe mal vor langer, langer Zeit gehört, ja, dass die Geheimdienste oder auch die Behörden ihre Leute schulen an dem echten Geld, um dann Fälschungen zu erkennen. Okay, das hatte ich im Hinterkopf. Ich habe es auch sicherlich schon mal in der Predigt gesagt. Naja, und wir haben ja das Internet, und dann plötzlich habe ich Zweifel bekommen, habe gesagt, stimmt das eigentlich? Ist das richtig? Oder habe ich das nur gehört? Passt das nur einfach zu Predigten? Also, ne, das ist so eine Sache mit den Illustrationen. Und dann habe ich gegoogelt. Ich habe mich also wirklich für euch auf die Suche gemacht, denn ich möchte sogar in solchen kleinen Dingen keine Unwahrheiten sagen. Ja, es geht hier nicht ums Evangelium, aber immerhin, ja. Ich möchte ja auch in diesen Dingen recht haben, wenn ich sowas sage. Und tatsächlich. Okay, ja, genau. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, eigentlich gemeint habe. Interpretiert einfach die richtige Aussage in das, was ich gesagt habe. Also ich habe nachgeguckt, und tatsächlich beim Deutschen Bankenverband habe ich Folgendes gefunden. Habe sogar die Quelle hier. www, nee, brauchte ich. Keine Angst. Mit diesen Tipps erkennen Sie Falschgeld. Und das fängt dann an mit einem kleinen Absatz. Ich lese euch nur den ersten Satz vor. Hier heißt es, rund 91.100 falsche Euronoten hat die Bundesbank im vergangenen Jahr registriert. Das ist eine Menge, oder? Also 100 Euronoten, Euronoten, okay, nicht unbedingt 100 Euronoten, okay, aber 91.100 falsche Euronoten, also Blüten. So, und jetzt sagen Sie, jetzt geben Sie, ich glaube, 10 Punkte, wie man Falschgeld erkennen kann, also gerichtet an uns, ja, wie können wir Falschgeld erkennen? Und gleich der erste Punkt ist, merken Sie sich, wie echtes Geld aussieht, um Falschgeld zu erkennen. Okay, also meine Illustration stimmt. Zumindest sagt der Deutsche Bankenverband, dass man es so machen soll. Also, ich glaube, das reicht. Und ihr wisst, beim Evangelium ist es nicht anders. Du musst das wahre Evangelium, das biblische Evangelium kennen, um die Fälschungen, um die Blüten zu erkennen. Denn manchmal sind diese Hinzufügungen so geschickt gemacht, so geschickt und so klein, relativ klein, dass man wirklich aufpassen muss. Das ist ja gerade das, was Falschgeld so problematisch macht. Also ich meine, wenn es so offensichtlich ist, ja, so sagen wir mal, Niki, die ganz gut zeichnen kann, würde ich sagen, mal mal eine, gibt es überhaupt eine 1.000-Euro-Note? Weiß ich gar nicht. Aber mal mal eine sehr große Euro-Note, ja. Ich weiß gar nicht, was die höchste Euro-Note ist. Und Niki kann gut zeichnen. Aber ich glaube, damit würde ich nicht wirklich was kaufen können, oder? Aber so eine richtige Fälschung, so eine richtig gut gemachte Blüte, schwer zu erkennen. Und deswegen braucht man das Original. Was wir auch sehen, ist, dass Paulus völlig überrascht war, wie schnell die Galater sich durch diese falschen Lehren verwirren ließen. Und genau aus diesem Grund, so beginnt er ihnen in den nächsten Versen aufzuzeigen, warum ein falsches Evangelium so gefährlich ist. Und das ist, worum es heute geht. Und der erste Punkt ist, ein falsches Evangelium ist völlig wertlos. Völlig wertlos. Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Die falschen Lehrer behaupteten, das wahre Evangelium zu predigen. Ja. Sie hatten das Falschgeld, die Blüte, und sagten, das ist das Richtige, das ist das echte Evangelium. Aber Paulus stellt klar, dass es sich dabei um gar kein Evangelium handelt. Ein falsches Evangelium ist kein Evangelium. Evangelium, also Evangelium, das Wort Euangelion, bedeutet gute Nachricht, gute Botschaft. Ja. Es ist keine gute Botschaft. Wenn es falsch ist, es ist eine schlechte Botschaft. Für alle. Für Ungläubige und auch für uns. Und hier geht es ja, das hatten wir uns am Anfang gemerkt, hier geht es um Gläubige. Ein Evangelium, das nicht auf der Gnade Gottes basiert, sondern auf Werken, ist kein Evangelium. Die Botschaft des Neuen Testaments ist absolut klar. Epheser 2, Vers 8 und 9, wir kennen sie alle. Diese beiden Verse, denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir werden allein durch Glauben errettet. Glaube und nichts anderes, nichts. Absolut nichts, das ist das Evangelium. Aber genau wie damals gibt es diese Tendenzen zu falschen, zu anderen Evangelien, auch heute. Es gibt zum Beispiel Kirchen und Gruppen, die sagen, wir glauben an Jesus, aber zur Errettung gehört noch ein bisschen mehr. Das sagen sie vielleicht nicht so deutlich, aber zumindest sagen sie das durch ihre Lehren. Zum Beispiel gehört dazu, nach der Aussage dieser Kirchen und Gruppen, zum Beispiel der Gehorsam gegenüber den Lehren der Kirche und ihrer Tradition und ihren Leitern zur Errettung, ja, nicht nur zur Zugehörigkeit zu dieser Kirche. Oder eben auch die Zugehörigkeit zur Kirche selbst gehört zur Errettung. Also kannst nur errettet werden, wenn du zu dieser Kirche oder Gruppe gehörst. Außerhalb dieser Kirche oder Gruppe ist keine Errettung. Das sind die großen Lügen. Oder zum Beispiel, und da wird es schon ein bisschen filigraner, die Überzeugung, dass es auch heute noch bestimmte Wochentage gibt, die man heiligen muss. Glaube und. Der Glaube an bestimmte Wochentage. Oder auch, und das haben wir gerade am Mittwoch gehört, hat Walter sehr gut gelehrt, das Sprechen und Beten in unverständlichen Lauten als ein äußeres Zeichen der Bekehrung. Klassische Lehre in diesen Gruppen. Bis hin zur Überhöhung einer einzigen Bibelübersetzung. In den Traktaten dieser Gruppe habe ich gelesen, du musst an Jesus Christus glauben und an diese Bibelübersetzung, um errettet zu werden. Es gibt noch viele andere. Aber hier nur mal ein paar Beispiele. Die Abweichungen vom wahren Evangelium mögen noch so gering sein. Wenn wir irgendetwas als Voraussetzung zur Errettung hinzufügen, über den Glauben an den Herrn Jesus Christus hinaus, den einfachen Glauben an Jesus Christus, dann wird es zu einem falschen Evangelium. Das ist die Kernbotschaft in diesem Abschnitt von Paulus. Und was sagt Paulus über die Lehrer, die dieses Evangelium, dieses falsche Evangelium, das gar keins ist, lehren? Was sagt er über sie? Vers 7. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Das Wort umkehren bedeutet eben umkehren. Ja, also die Wortbedeutung umwandeln, nämlich ins Gegenteil umwandeln. Verkehren verdrehen, pervertieren. Das ist die Wortbedeutung hier. Jede Botschaft, die der Errettung durch Glauben etwas hinzufügt, ist ein verdrehtes Evangelium, ist eine verdrehte Botschaft. Und dann schauen wir uns an, was Paulus zu denjenigen sagt, die das predigen. Wir hatten es vorhin schon mal betont, aber ich lese es euch nochmal vor. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Es gibt im Neuen Testament keine härtere Ermahnung als diese Worte. Anathema. Er sei verflucht. Es gibt nichts Härteres. Verflucht. Also, ich schwöre jetzt hier nicht im Gottesdienst bei der Predigt, sondern Paulus Worte. Paulus harte Worte über die Lehrer dieses falschen Evangeliums, das gar keins ist. Und weil ihm das so wichtig ist, wiederholt er es gleich nochmal, hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Wie wir früher gesagt haben, also mit anderen Worten, wie ich gerade eben schon gesagt habe, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, nämlich von mir empfangen habt, von Paulus und meinen Mitarbeitern, er sei verflucht. Was heißt das jetzt für uns? Ich denke, für uns heißt es, dass auch wir aufpassen müssen. Auch wir haben die Aufgabe, aufzupassen, dass wir das wahre Evangelium predigen und jetzt aus eurer Sicht als Zuhörer das wahre Evangelium hört, gelehrt bekommt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir prüfen, was gepredigt wird. Prüft die Predigt. Also das Prüfen der Lehre einer Gemeinde ist zuerst natürlich die Aufgabe der Ältesten. Aber gleich im nächsten Schritt ist es die Aufgabe der Gemeinde, berührt zu sein, zu prüfen, immer wieder. Es ist die Verantwortung der Gemeinde, um die Lehre reinzuhalten. Das Evangelium, das wir hier predigen, ist: Glaube an Jesus Christus und du wirst errettet werden. Nicht mehr und nicht weniger. Glaube. Glaube nur. Rechtfertigung durch Glaube allein. Keine Werke, keine Sakramente, keine besonders heiligen Tage und auch keine speziellen Bibelübersetzungen. Und auch kein Sündenbekenntnis, um errettet zu werden, ihr Lieben. Darüber hatte ich in einer der letzten Bibelstunden mal etwas ausführlicher gesprochen. Ich lese euch mal Galater 2, Vers 16 vor. Da sagt Paulus Folgendes, was hier ganz gut passt. 2, Vers 16 im Vorgriff auf dieses Kapitel. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern, Achtung, nur durch den Glauben an Jesus Christus, haben wir auch an Jesus Christus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wunderbar deutlich, oder? Wunderbar deutliche Worte von Paulus. Damit wir es auch wirklich verstehen, damit die Galater es wirklich verstehen und wir dürfen davon profitieren. Denn alles andere als diese Wahrheit ist ein falsches Evangelium, was kein Evangelium ist und völlig nutzlos. Der zweite Punkt ist: ein falsches Evangelium trennt uns von Gott. Vers 6 nochmal. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat. Paulus kann es kaum fassen. Die Galater sind im Moment auf dem Weg, sich von der Wahrheit abzuwenden. Er hatte sie doch gelehrt. Er hatte diese Gemeinde gegründet. Und so bald, so schnell sind sie bereit, sich davon abwenden zu lassen, verwirren zu lassen. Das Wort, das er hier gebraucht für abwenden, das ist ein Begriff, also jetzt im Hauptwort, ist das derselbe Begriff wie Fahnenflucht. Sie wissen, was Fahnenflucht ist, ja, wenn ein Deserteur die Front verlässt, ja, und das ist eine, also militärisch gesehen, eine sehr, also ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Fahnenflucht, da ist dieses Wort mit drin. Sich abwenden. Abwenden von der Wahrheit. Und die grammatische Form, die Paulus hier verwendet, zeigt uns auch, dass die Galater im Begriff waren, sich abzuwenden. Also sie hatten es noch nicht vollständig getan. Ja, vielleicht der eine oder andere, aber insgesamt, es waren ja mehrere Gemeinden, hat man ja gesehen, waren sie dabei, sich abzuwenden von der Wahrheit. Ihr könnt euch vorstellen, wie es Paulus gehen musste. In diesem Moment, wo er das merkte, wo er das hörte, wo er dann davon erfuhr. Wir müssen uns auch mal überlegen, wie das war, ja, für Paulus. Das hatte er nicht einfach, also er hat ja kein Internet, er hat keine E-Mails. Ja. Es gab keinen Fernseher mit Nachrichten. Ja. Er musste das von seinen Mitarbeitern hören, durch irgendwelche Briefe erfahren und einfach in diesen Briefen sehen. Und dann konnte er auch nicht gleich da sein, sondern musste einen Brief schreiben. Und es dauerte eine Weile, bis seine Worte dann in diesen Gemeinden waren und von den Gemeinden dann rumgereicht wurden, damit er diese Missstände korrigieren kann. Sicher viel gebetet in dieser Zeit für die Galater Gemeinden. Aber hier wird auch noch was anderes. Also einmal eben diese Tatsache, dass sie sich so bald haben ablenken lassen, aber hier wird noch was anderes ganz deutlich. Indem die Galater sich vom wahren Evangelium abwandten, wandten sie sich auch von dem ab, hier heißt es in Vers 6, der sie berufen hatte. Also nicht nur vom Evangelium, von dieser Lehre wandten sie sich ab, sondern letztendlich von dem, der sie berufen hatte, von Gott und von ihrem Herrn Jesus Christus. Egal wie gering die Abweichung vom wahren Evangelium ist, sie wird uns immer, immer von unserem Gott trennen. Und dann der dritte Punkt. Ein falsches Evangelium verstößt gegen Gottes Plan. Auch hier wieder Vers 6, wo es heißt, der euch durch die Gnade Christi berufen hat. Gott hatte sie berufen durch die Gnade Christi. Das war sein Plan, das war sein Wille, sie zu berufen. Unsere Errettung ist ein unverdientes Geschenk Gottes durch seine Gnade. Von dieser Gnade haben sich die Galater offenbar so schnell abwenden lassen oder waren dabei, sich abwenden zu lassen. Wir sehen ja einfach und spüren ja einfach das Erstaunen von Paulus. Sie haben die Wahrheit verlassen für ein falsches Evangelium, das keines war. Sie verließen die Errettung durch Gnade des Herrn für eine Botschaft, in der die Gnade Gottes wertlos gemacht wurde. Sie waren dabei, sich von der Freiheit, um die es ja geht hier, von der Freiheit wieder zurück in die Knechtschaft zu begeben. Freiwillig, aus eigenen Stücken. Vielleicht sogar mit Freude, so wie die Kreuzfahrer, ja, die vielleicht auch irgendwo Freude in ihrem Herzen hatten, dass sie etwas für ihren Gott tun konnten. Völlig fehlgeleitet. Aber es war total gegen Gottes Plan. Denn er hatte sie doch durch die Gnade Christi berufen, wie es hier heißt. Und dann der letzte Punkt. Ein falsches Evangelium schafft Verwirrung. Ich hätte vielleicht auch sagen können, Betrübnis oder Bestürzung. Wir werden gleich sehen, warum. Vers 7. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Dieses Wort verwirren kann man eben auch mit betrüben übersetzen. Ein falsches Evangelium oder das falsche Evangelium hatte die jungen Gläubigen in Galatien in große Unruhe versetzt, innere Unruhe. Das Wort, das finden wir zum Beispiel auch in Matthäus 14, Vers 26, wo es um die Jünger geht, die auf dem See Genezareth sind, im Sturm, im Boot. Und sie waren bestürzt. Das ist genau das gleiche Wort, was hier verwendet wird. Das zeigt einfach mal dieses Ausmaß ihrer Emotionen. Ja, was sollen wir jetzt mit dem machen, was wir da hören? Interessanterweise, ihre Tendenz war, von dem abzuweichen, was Paulus sie gelehrt hatte. Aber sie waren bestürzt, sie hatten alles andere als innere Ruhe und Frieden. Sie waren völlig bestürzt und unruhig, verwirrt. Aber das wahre Evangelium bringt Friede und Freude und Ruhe in unseren Seelen, in unserem Herzen. Aber das fehlt ihnen. Ich finde, das ist auch eine wichtige Warnung für uns. Wenn wir uns von der Gnade Gottes abwenden als Gläubige und irgendetwas hinzufügen, und das kann einfach auch relativ leicht beginnen, indem wir beginnen, Werke tun zu wollen in eigener Kraft. Und dann wird das dazu führen, dass wir ermüden und ermatten, müde werden in unserer Nachfolge und die Nachfolge als Pflichtübung sehen. Ihr Lieben, wenn wir diese Tendenzen in uns spüren, dann müssen wir aufpassen. Folgen wir wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes im Glauben nach oder in eigener Kraft, um Regeln einzuhalten? So wichtig. Und da müssen wir uns auch und dürfen uns auch gerne selber helfen, untereinander, um da einfach vorsichtig zu sein. Und weil die Gefahr für das Glaubensleben der Galater und auch für uns so groß war, ist auch Paulus' Ermahnung so ernsthaft. Und dann sagt er eben diese Worte auch in Vers 10, wo es heißt, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe? Also das, was er sagte, das war ganz klar nicht Menschen zuliebe, sondern Gott zuliebe. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Auch das ein interessanter Kontrast. Paulus wollte nicht Menschen gefallen, sondern dem Herrn Jesus Christus. Denn wenn er Menschen gefiele, wäre, sagt er selber, wäre er nicht mehr Christi Knecht. Vielleicht auch eine Warnung an uns, was Menschenfurcht angeht, was das angeht, dass wir Menschen gefallen wollen. Ich denke, dann machen wir uns auch zum Knecht dieser Menschen, anstatt Christi Knecht zu sein. Es geht hier nicht um persönliche Gefühle. Es ging Paulus ganz klar um die Wahrheit. Dann Vers 11. Ich tue euch aber kund, Brüder, nochmal wieder ganz klar an Gläubige. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Das ist kein menschliches Evangelium, es ist übernatürlich, wunderbar, herrlich. Amazing Grace. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Mach dir nochmal ganz klar, von wem er dieses Evangelium erhalten hat, das wahre Evangelium, direkt durch die Offenbarung unseres Herrn. Wir hatten gerade vorhin gehört, was in der Kinderstunde, was eine Offenbarung ist, nicht wahr? Etwas Unbekanntes, eine Botschaft von Gott, über etwas, was man noch nicht kennt. Und Paulus hat diese Offenbarung vom Herrn Jesus Christus direkt gehalten, das Evangelium. Im Rest des Kapitels spricht Paulus über seinen weiteren Werdegang nach seiner Bekehrung. Vom Verfolger der Gemeinde, einem der härtesten Verfolger der damaligen Gemeinde, hin zum Apostel für die Heiden. Was für eine unglaubliche Bekehrung. Vers 23 geht es ganz zum Ende des Kapitels. Da heißt es, sie hatten aber nur gehört, der uns einst verfolgte, das ist in der Biografie von Paulus, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Natürlich, man kann Gott nur verherrlichen, wenn man so eine Bekehrung sieht, so eine Umkehr. Paulus liebte die Wahrheit, die biblische Wahrheit, und kämpfte deshalb gegen falsche Lehrer und ihr falsches Evangelium. Auch wir müssen einfach verstehen, auch wir stehen dauernd unter Beschuss in unserer Treue zur biblischen Wahrheit. Und auch wir haben die Aufgabe, das wahre Evangelium zu bewahren und, wenn es darauf ankommt, sogar zu verteidigen. Aber ihr Lieben, nicht wie die Kreuzritter, sondern indem wir feststehen in der Wahrheit Gottes. Durch Gottes Wort, durch eine klare biblische Lehre und eine gute Auslegung von Gottes Wort. in der Kraft Gottes und nicht in eigener Kraft. Das ist Paulus' Botschaft für uns heute Morgen. Beten wir zum Abschluss. Wunderbarer Vater im Himmel, ich möchte dich loben und preisen. Vater, ich danke dir, dass wir solche deutlichen Wahrheiten bekommen können, die uns so helfen in unserem täglichen Leben, als Gemeinde, als Geschwister, als Gläubige hier am Ort. Vater, so relevant für uns und so passend in diese Zeit, in der wir hin und her gezogen werden, immer wieder die Angriffe auch gegen die Gemeinde, gegen die Wahrheit. Vater, es wenden sich immer mehr ab, wie die Galater. Immer mehr der Kirchen, immer mehr der Gruppen wenden sich ab von dem wahren Evangelium. Vater, und wir bitten dich, dass wir weiterhin feststehen können in deinem Wort. In dem einfachen Evangelium des Glaubens an deinen Sohn Jesus Christus und die Errettung durch diesen Glauben. Nicht mehr und nicht weniger, Vater, darum bitten wir. Bewahre uns vor falschen Lehren. Hilf uns, weiter festzustehen in dem wahren Evangelium. Darum bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen.